Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode mit Ramona und mir, Lisa. Wir sind, glaube ich, schon bei Podcast Nummer 29 mittlerweile und wir möchten heute über das Thema Diabetespraxen, Diabetologen, Diabetologinnen, Diabetesberater, Diabetesberaterinnen sprechen und wie so unsere Erfahrungen sind, was wir von einer guten Praxis und einem guten Diabetesteam erwarten. Und wie das so bei uns aussieht.
Hallo Lisa.
Es ist die Blood Sugar Lounge.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zu dem Thema kann ich tatsächlich einiges sagen, weil ich auch schon ganz viele Praxen und Diabetesteams im Laufe meines Lebens irgendwie durch hatte, und das lag nicht an schrecklich vielen Umzügen, sondern das lag einfach daran, dass die ganz oft nicht meinen Erwartungen entsprochen haben oder ich einfach vielleicht auch gar keine Erwartungen hatte, dafür aber einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe. War das bei dir ähnlich?
Ich denke ja. Also ich glaube, ich habe nicht so super viele Wechsel vollzogen. Ich habe eben mal nachgerechnet. Ich glaube, ich war bei 4 verschiedenen Kliniken bzw. Praxen, da dann aber nochmal bei verschiedenen Ärzten. Bei mir war ganz am Anfang das Hauptproblem tatsächlich, ich komme so total vom Dorf. Und als Kind, um zu einem Kinderdiabetologen zu kommen, musste man halt mindestens 40 Kilometer irgendwo hinfahren. Und da haben wir am Anfang natürlich einfach den genommen, der am nächsten dran war, bzw. die Klinik genommen, die am nächsten dran war. Und mit der Zeit wachsen dann ja doch die Ansprüche und dann haben wir die Klinik gewechselt und es wurden zwar mehr Kilometer, aber meine Eltern hatten halt gehört, dass eine andere Klinik sehr viel besser sein soll. Aber du hast gerade was gesagt, und zwar, dass du am Anfang vielleicht gar keine Erwartungen hattest. Ich glaube, da ging es mir tatsächlich ähnlich.
Ja, auf jeden Fall, wobei man ja auch sagen muss, ich meine, wir haben beide Diabetes sehr jung bekommen. So als Kind hat man da ja sowieso keine Erwartungen. Und ich weiß auch nicht, ob unsere Eltern da irgendwelche hatten. Die waren vermutlich auch einfach überfordert, hatten keinen Plan von gar nichts. Internet war damals ja auch noch nicht so groß, dass man da so viel gefunden hätte, wo man sich als Eltern informieren oder austauschen könnte. Und bei mir war das dann ganz ähnlich wie bei dir. Also meine Eltern haben halt einfach die nächstbeste Klinik genommen, beziehungsweise halt die, wo meine Kinderärztin uns dann hingeschickt hatte, nachdem sie eben bemerkt hat, dass mein Blutzucker viel zu hoch ist. Das war halt auch so eine der nächsten von unserem Zuhause aus. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, diese Klinik war nicht wirklich gut und hatte nicht wirklich viel Ahnung. Und wir haben das dann auch irgendwann gewechselt, so wie bei euch, halt zu einer Praxis bzw. Kinderklinik, wo man halt Gutes gehört hatte und ja, nicht einfach das, was am nächsten dran war. Da gibt es übrigens auch eine lustige Story dazu. Ich habe ja dann ein paar Jahre im Außendienst gearbeitet und habe diese Praxis dann nochmal besucht, beziehungsweise diese Kinderklinik, und es waren einfach noch genau die gleichen Leute da wie vor über 20 Jahren und die Methoden sind immer noch nicht besser geworden und ich fand das wirklich erschütternd.
Eieiei. Ja, ich glaube, wenn ich da heutzutage hinkommen würde und es wäre noch genauso wie damals, dann wäre ich auch zutiefst schockiert. Aber genau, was du gesagt hast, also ich glaube auch, dass gerade Eltern dann erstmal überfordert sind, besonders wenn es halt sowas wie Internet noch nicht so wirklich gab. Man hat halt auch einfach das gemacht, was die Ärzte einem gesagt haben. So.
Ja.
Und man hat das auch viel weniger in Frage gestellt. Und Eigeninitiative als Kind hatte man ja sowieso nicht. Also ich zumindest nicht. Ich habe das alles so als gegeben. Also alles, was der Arzt mir gesagt hat, war so, ja, okay, das muss ich jetzt so machen. Und eine andere Möglichkeit gab es halt auch gar nicht.
Richtig. War bei mir ganz genauso. Wobei ich auch gar nicht glaube, dass das jetzt an unserem Alter lag. Also ich glaube, wenn jemand auch im Erwachsenenalter und auch heute Diabetes diagnostiziert bekommt und zu irgendeinem Arzt geht oder gesetzt wird, sage ich jetzt mal, dann hat der wahrscheinlich auch erstmal keine Ahnung und nimmt alles als wahr und gegeben hin, was der Arzt einem so erzählt.
Absolut, ja.
Wann hast du angefangen, dich selbst zu informieren?
Das ist tatsächlich zu meiner Schande gar nicht so lange her. Also ich glaube, dass ich dann wirklich nach einem Arzt gesucht habe, der besser zu mir passt und der sich auch meinen eigenen Bedürfnissen mehr annimmt als vorher. Das war erst so mit Mitte 20.
Bei
Und
mir ganz genauso.
ach, schön. Und das war dann tatsächlich auch gar nicht so leicht. Also da dann jemanden zu finden, der wirklich auch so menschlich irgendwie auf einer Wellenlänge mit einem ist, das fand ich schon ein bisschen schwieriger. Und ich habe dann eine Diabetologin in meinem Studienort gefunden, mit der war ich und bin ich auch nach wie vor einfach sehr zufrieden, weil ich so ein gutes Verhältnis zu einem Arzt noch nie hatte. Und das ist mehr so ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das ist mir mittlerweile fast schon am wichtigsten geworden.
Ja, das geht mir ganz genauso. Vor allem ist es mir wichtig, dass der Arzt merkt, dass ich auch selbst Ahnung von meiner Krankheit habe und akzeptiert, dass ich damit lebe und nicht er, also vermutlich, außer der Arzt hat auch selbst Diabetes oder die Ärztin. Das ist mir eigentlich mit am wichtigsten, dass einfach akzeptiert wird, dass mein Diabetes vielleicht auch mal von der Norm und vom Lehrbuch abweicht. Und dass ich da nicht von oben herab behandelt werde, sondern das, was ich sage, auch ernst genommen wird und nicht abgetan wird mit, ja, das kann aber nicht sein, weil davon habe ich noch nie gehört.
Absolut, genau das. Also meine Diabetologin hat dann ganz am Anfang, als ich da frisch war, so ein paar Sachen gesagt, die ich erstmal auf mich wirken lassen musste. Also die hat, glaube ich, einmal gesagt, ja, Frau Schütte, Sie sind die Expertin von Ihrem eigenen Körper, Sie kennen Ihren Körper und Ihren Diabetes besser als ich. Ich kenne nur die ganzen Sachen, die so im Lehrbuch stehen. Aber Diabetes ist manchmal auch eine Wundertüte. Und bei mir hat es dann wirklich so ein paar Tage gedauert, dass ich das habe auf mich wirken lassen. Und da habe ich dann erst mal so richtig realisiert, dass das zuvor noch kein Arzt zu mir gesagt hatte und dass das tatsächlich vorher immer eher so das Verhältnis war, du musst das jetzt so und so machen. Und wenn mein HbA1c dann relativ schlecht ausgefallen ist, dann habe ich dafür aber auch die Quittung bekommen. Dann wurde mir gesagt, Sie haben nicht das gemacht, was ich Ihnen gesagt habe. So. Und man hat sich immer so gefühlt, als würde man da gerade total irgendwie Schimpfe bekommen, wie früher in der Schule oder so, für nicht gemachte Hausaufgaben.
Aber das, hatte ich das Gefühl, war auch schlimmer, als man noch jünger war. Also gerade so die Pubertätsphase, wo die Werte halt einfach nicht so gut gepasst haben, da war das eher so extrem bei mir, beziehungsweise bei dem Arzt, wo ich damals war. Also die Diabetesberaterin, die war total nett, weil sie hatte auch selbst Diabetes schon ganz lange und sie kannte das einfach, aber der Arzt war wirklich puh, also menschlich war der, ja. Nicht ganz auf der Höhe, würde ich jetzt mal vorsichtig umschreiben. Und der war leider auch einer dieser Kandidaten, die alles nur nach Lehrbuch gemacht haben. Und wenn das nicht geklappt hat, dann war es nur meine Schuld. Also damit hatte ich auch ganz viele Erfahrungen. Aber ich hatte dann auch das Gefühl, je älter man wurde, desto besser wurde es. Und gerade bei uns, gut, wir sind jetzt hier in einer Sonderposition quasi, weil wir ja beide in dem Bereich arbeiten. Und da wissen die Ärzte dann eigentlich schon, dass man wohl irgendwie Ahnung haben muss. Aber auch wenn man das nicht tut, finde ich es wirklich extrem wichtig, dass der Arzt einen trotzdem, wie du sagst, als Experte für den eigenen Körper wahrnimmt.
Absolut. Und auch als Mensch. Also vielleicht lag es auch wirklich an der Pubertät. Ich meine, ich kann heute sagen, ich war kein einfacher Teenager. So, es war schon recht schwierig, mit mir damals umzugehen. Aber ich habe ganz oft so dieses Menschliche vermisst, weil beim Arzt ging es wirklich immer nur um die Blutzuckerwerte. Und wenn die Werte nicht gestimmt haben, dann lief halt irgendwas falsch. Aber dass mal jemand gefragt hat, woran liegt es denn? Oder wie geht es dir denn sonst so neben dem Diabetes? Ist da irgendwas los, dass das nicht so richtig funktioniert oder so? Auch das habe ich damals irgendwie, weiß ich nicht, wurde nicht gemacht. Heute mittlerweile schon, muss ich echt sagen. Da wird auch viel geguckt, wie läuft das Leben sonst so und wie geht es mir als Mensch. Aber damals habe ich das echt vermisst.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das lag auch einfach daran, dass es halt noch ein paar Jahre früher war und der HbA1c ja noch so der Goldstandard war und man kein CGM oder FGM hatte, um die Kurven dauerhaft auszulesen, sondern da hieß es dann immer nur, ja, dein HbA1c ist schlecht, du hast etwas falsch gemacht. Und das Tagebuch, naja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir kam dann immer einen Tag vorm Arztbesuch die Panik auf und dann wurden schön die letzten 3 bis 4 Wochen gefälscht,
ja.
Damit man einfach überhaupt irgendwelche Werte hatte. Und so im Nachhinein betrachtet, also ich glaube, mit meinem Wissen heute könnte ich wirklich gut Tagebücher fälschen, aber damals haben die wahrscheinlich vorn und hinten nicht zum HbA1c gepasst.
Das war bei mir tatsächlich ganz genauso. Wahrscheinlich haben das die Ärzte auch gemerkt. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich daran ganz unschuldig war.
Nein, das will ich auch auf keinen Fall sagen. Also ich meine, wie soll es denn besser laufen, wenn man nicht misst und die wenigen Werte dann nicht mehr aufschreibt, sondern sich irgendwas aus den Fingern saugt?
Genau.
Ja, aber wie du sagst, da wäre es halt auch schön gewesen, mal zu fragen, wie es denn so abseits vom Diabetes läuft.
Du hast eben noch von einer Diabetesberaterin gesprochen. Wie war das denn da? Hattest du immer auch zu einem Arzt eine oder einen Berater, eine Beraterin?
Nein, tatsächlich habe ich das schon relativ lange nicht mehr. Also in meiner Kinderklinik damals, da gab es einen Arzt und eine Diabetesberaterin. Die, ja, war nur irgendwie ein bisschen seltsam. Also die konnte irgendwie, hatte ich das Gefühl, auch nicht so gut mit Kindern einfach umgehen, was natürlich in einer Kinderklinik jetzt nicht die ideale Ausgangslage ist. Und dann, als wir die Praxis gewechselt hatten, hatte ich dann eine. Die war auch gar nicht so sehr viel älter als ich. Die habe ich auch während meiner Außendienstarbeit dann wieder getroffen. Das ist immer ganz witzig. Aber irgendwie konnte ich trotzdem nicht so gut mit ihr umgehen zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, bei mir war halt einfach das Problem, dass ich noch so mitten in dieser Pubertätsphase war und ich glaube, sie hatte einfach diese ganz schlimme Null-Bock-Phase übersprungen, weil sie einfach relativ früh gemerkt hat, dass sie in den Bereich gehen und Diabetesberaterin werden möchte. Und ich weiß nicht, wenn man mir mit 16 erzählt hätte, ich soll jetzt Diabetesberaterin werden, ja, da hätte ich auch nicht so Bock drauf gehabt. Ja. Von dem her war das auch immer ein bisschen eine schwierige Ausgangslage. Und in der nächsten Praxis hatte ich dann keine Diabetesberaterin mehr, einfach weil ich immer mit der Ärztin direkt gesprochen habe und sie dann nicht so wirklich den Bedarf gesehen hat. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich wüsste jetzt ehrlicherweise mit meinem Kenntnisstand nicht, wozu ich eine brauchen würde. Das klingt immer mega arrogant. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich versuche gerade andere Worte dazu zu finden, aber im Prinzip könnte ich jetzt genau dasselbe erzählen, was du auch gerade gesagt hast. Als Kind hatte ich immer nur eine Diabetesberaterin, wenn ich mal wieder in der Klinik stationär aufgenommen wurde. So. Dann hat man natürlich auf der Station tagsüber relativ viel mit den Diabetesberaterinnen so zu tun gehabt. Aber wenn es tatsächlich nur um die reinen Arzttermine ging, war ich auch immer nur bei dem Arzt oder der Ärztin direkt. Und zur Diabetesberaterin wurde ich dann immer nur mal für die jährliche Schulung oder so geschickt. Mhm. Und auch in meiner jetzigen Praxis ist es so. Ganz am Anfang, als ich da neu war, habe ich auch da wieder Schulungen bekommen. Die hat auch eine Diabetesberaterin gemacht. Und ich kenne die auch mit Namen und so. Aber danach, dass ich noch mal einen Termin bei einer gehabt hätte, außer zur Pumpeneinweisung, auch gar nicht mehr. Also ich gehe auch nur noch zu meiner Ärztin und mit der bespreche ich das dann alles. Und ich glaube, es besteht halt auch wirklich nicht der Bedarf. Sonst hätte sie mich sicherlich auch noch mal zu einer geschickt. Aber dadurch, dass sie halt auch weiß, dass ich relativ viel abseits von meinem eigenen Diabetes so mit Diabetes zu tun habe, und dann wahrscheinlich doch ein sehr, sehr aufgeklärter Mensch in dem Bereich bin, gibt es da einfach keinen Bedarf momentan.
Das klingt jetzt wirklich alles so mega von oben herab, so als würden wir nur denken, so Diabetesberaterin, ach, die sind nur was für die doofen Diabetiker, die sich nicht auskennen und nicht für uns kleine Elite-Diabetiker hier. So soll das nicht rüberkommen. Und vor allem, wenn ich so genauer drüber nachdenke, kriegt ja die Diabetesberaterin eigentlich viel mehr mit vom Leben ihrer Patienten den ganzen Tag über, als der Arzt.
Ich war eigentlich auch immer großer Fan von den Diabetesberaterinnen, auch wenn ich nicht viele Termine mit denen hatte, aber wenn man denen dann mal in der Praxis begegnet ist oder so, dann hat man sich immer mal ein bisschen mit denen unterhalten. Die waren oder sind einfach menschlich ein bisschen näher an dir dran. so ein Arzt, der hat ja dann doch auch relativ wenig Zeit. Und da kommt dann oft doch nochmal dieses Arzt-Patienten-Verhältnis raus, was ja auch absolut nicht schlimm ist. Aber die Diabetesberaterinnen und Berater, da ist das dann oft menschlich einfach nochmal sehr viel schöner. Und man quatscht auch mal über ganz andere Dinge.
Ja, richtig. Und vor allem die Termine bei Diabetesberaterinnen oder Diabetesberatern, wie du sagst, die sind ja auch meistens um einiges länger als beim Arzt. Also da ist es ja wirklich sehr oft so, dass man nach 10 Minuten quasi wieder herauskatapultiert wird, weil einfach der Praxisplan voll ist. In meiner jetzigen Praxis ist es Gott sei Dank nicht so. Aber wie du sagst, da geht es dann auch mal um andere Themen und sie kriegen einfach ja viel mehr mit vom Leben ihrer Patienten.
Genau.
Und sie sind ganz oft auch selbst die, die Diabetes haben.
Das
Das
stimmt,
ist mir schon
ja.
aufgefallen. Mensch, vielleicht sollten wir uns doch mal wieder eine Diabetesberaterin suchen.
Ne?
Okay, aber jetzt haben wir auch schon ein bisschen die negativen Sachen angerissen. Aber was sind denn so die Dinge, auf die du sonst noch wirklich achtest? Also, außer natürlich, dass der Arzt dich ernst nimmt, so als eigenen Spezialisten. Aber gibt es auch sonst noch so äußere Umstände, auf die du achtest? Also würdest du jetzt zum Beispiel einen längeren Fahrtweg in Kauf nehmen oder würdest du es in Kauf nehmen, dass du jedes Mal eine Stunde im Wartezimmer sitzt, wenn dafür der Arzt gut ist? Solche Sachen.
Ich denke schon. Also gerade diese Sache mit der Fahrzeit, die du genannt hast, das wird für mich wahrscheinlich auch relativ schnell wieder ein Thema werden. Wenn ich wieder plane, zurück in die Heimat zu ziehen, da überlege ich jetzt schon, zu welchem Diabetologen gehe ich dann? Weil ich weiß, egal wohin ich fahre, in welche Richtung, es werden höchstwahrscheinlich mindestens 40 Kilometer sein. Ich könnte zu einem Diabetologen gehen, wo ich weiß, der ist vielleicht so 10 Kilometer entfernt. Der hat aber zu 90% Typ-2-Diabetiker und ist halt auch eher auf die eingestellt. Also so mit neuester Technik und so ist der, glaube ich, auch nicht so vertraut, wie ich mal gehört habe. Und da weiß ich schon, ja Mensch, da fahre ich dann doch lieber in die nächste Großstadt, die 50 Kilometer, und habe dann aber einen Arzt, wo ich weiß, der ist auch gut und der kann mir das ermöglichen, was ich auch haben möchte, sozusagen.
Und da möchte ich noch mal kurz einwerfen, wir wollen natürlich nicht sagen, dass manche Ärzte gut oder schlecht sind in Sachen Kenntnisstand, sondern wenn wir das sagen, dann meinen wir natürlich die Spezialisierung eher.
Absolut. Jeder Mensch hat ja andere Bedürfnisse und so ist auch jeder Arzt einfach verschieden. Und man muss
Genau.
einfach gucken, dass das passt mit den Bedürfnissen, die man hat. Und ja, du hattest noch mit der Wartezeit im Wartezimmer gefragt.
Ja.
Das finde ich schon tatsächlich ein bisschen schwieriger. Da habe ich mir bisher noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber wenn ich sage, ja komm, ich fahre auch lieber 50 Kilometer, dann dürfte mir die Wartezeit im Wartezimmer wahrscheinlich auch nichts mehr ausmachen.
Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich immer so eine Sache. Da überlege ich mir dann wirklich zweimal, ob ich diesen Arzt regelmäßig aufsuche, selbst wenn es nur einmal im Quartal ist. Aber oft werden durch so lange Wartezeiten dann die Termine auch chaotisch, weil er dann keine Zeit mehr hat. Und ach, nee, mit Praxen mit
Absolut.
langen Wartezeiten habe ich irgendwie nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Es ist ja tatsächlich auch so, also man könnte das ja mal rein theoretisch ausrechnen, wie viel Zeit man so als Mensch mit Diabetes beim Arzt verbringt, sein Leben lang. Weil ich glaube, da kommen wir doch schon echt auf so einige Zahlen, wo, ich sag jetzt mal, gesunde, normale Menschen ja lange nicht herankommen. Also ich weiß gar
Oh
nicht, wie
Gott,
viel
ja.
Zeit ich in Kliniken und Krankenhäusern und Praxen verbracht habe.
Richtig, vor allem geht es ja nicht nur um die Termine beim Diabetologen oder der Diabetologin, sondern es geht ja dann auch um so Dinge wie, man muss vielleicht auch mal öfter zum Zahnarzt, man muss ein bisschen öfter zum Augenarzt, das
Genau.
reißt ja alles gar nicht ab. Ja, uff. Hey, vielleicht sollten wir das mal als Projekt machen, so für
Ja.
nächstes Jahr, dass wir einfach unsere Zeit im Wartezimmer stoppen, egal bei welchem Arzt.
Das finde ich gut. Das hätte man früher mal machen müssen. Also da weiß ich teilweise noch, dass meine Eltern mich einen Tag aus der Schule genommen haben,
Ja, richtig.
in die nächste Großstadt pendeln mussten und dann in dieser Klinik halt wirklich den halben Tag verbracht haben, bis man dann mal fertig war.
Stimmt, wir sind dann auch irgendwann zu einer Kinderklinik gefahren, die ziemlich weit weg war. Also es war bestimmt über eine Stunde Fahrt. Und ich meine, Wir haben in Nürnberg gewohnt, das ist schon eine Großstadt, aber
Ja.
irgendwie hatten meine Eltern sich diese andere Klinik ausgesucht und da war auch immer eigentlich ein kompletter Tag weg.
Ja, doch, Zeit ist schon auch ein Faktor, den muss man irgendwie im Auge behalten, sonst kann das schnell zu viel werden.
Definitiv. So, jetzt haben wir schon mal die positiven Sachen eruiert. Und was wäre denn so eine Sache, die dich wirklich dazu bringen würde, zu rennen? Also wirklich deine Hände in die Beine zu nehmen und nein, andersrum, deine Beine in die Hände, wie auch immer. Und wieder aus der Praxis rauszurennen.
Ich glaube, da gibt es einige Punkte, aber was mir jetzt als allererstes tatsächlich einfällt, ist, wenn man mir mit so Methoden kommen würde, die ich vor 20 Jahren kennengelernt habe. Ich habe das nämlich neulich tatsächlich bei einer in einer Facebook-Gruppe gelesen, dass die das tun muss. Und zwar sollte sie handschriftliches Tagebuch führen, obwohl sie den Eversense-Sensor trägt und eine Insulinpumpe.
Oh, wow.
Die Diabetologin wollte das gerne handschriftlich in einem Tagebuch mit drei festen Mahlzeiten am Tag zu immer derselben Uhrzeit. Und da, nee, die würde mich nie wiedersehen.
Oh Gott, ja.
Also drei feste Mahlzeiten zu festen, wirklich festen Uhrzeiten jeden Tag.
Wahrscheinlich auch noch mit festen BE-Mengen.
Genau, also das habe ich das letzte Mal wirklich vor 20 Jahren oder so gemacht. Und wenn man mir damit heutzutage wieder ankommen würde, nee.
Ja, nee, also das wäre wirklich auch ein Punkt. Und ich glaube, bei mir wäre es noch ein Punkt, wenn jemand meine gewählte Therapieform nicht unterstützt oder irgendwie schlecht redet. Also ich weiß, dass ich eine der wenigen Personen bin, die die Pumpe wieder in den Schrank gelegt haben und mit ihren Pens jetzt viel glücklicher ist. Und damit kommen ja auch ganz viele Ärzte nicht zurecht, weil für die einfach eine Insulinpumpe so das Nonplusultra der Diabetestherapie ist. Und ich meine, ja, natürlich, ich sehe ja ein, dass es damit deutlich mehr Möglichkeiten gibt, etwas nachzujustieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich auch einen sehr guten HbA1c mit Pens erreiche und mich damit wohler fühle, dann sehe ich das einfach nicht ein, warum ich dann was anderes nehmen sollte. Und ich hatte tatsächlich früher mal einen Diabetologen, der hat sich irgendwann geweigert, mich weiter zu behandeln, weil ich keine Insulinpumpe haben wollte. Und er einfach quasi nicht wusste, wie er meinen schlechten Pubertäts-HbA1c sonst in den Griff bekommen sollte.
Oh Gott.
Da haben aber meine Eltern auch zum Glück eingesehen, dass das nicht okay ist und wir haben dann den Arzt gewechselt.
Ja, gute Entscheidung. Ich glaube, das hätte ich genauso gemacht. Gerade wenn es so um Entscheidungen geht, die wirklich deinen Alltag betreffen, da finde ich, da muss man selbst nicht nur mitreden dürfen, sondern am Ende nicht vielleicht sogar das letzte Wort haben dürfen. So.
Richtig, auf jeden Fall. Und ich denke, ein guter Arzt mit umfassenden Kenntnissen, der kann einen auch auf jede Therapieform einstellen.
Genau, das, ja, das finde ich, das sollte, ja.
Hattest du es schon mal, dass ein Arzt dich zu irgendetwas überreden wollte, sei es jetzt irgendeine Pumpe oder ein Sensor oder irgendetwas in der Art?
Ja, also auch ich wollte ja ganz, ganz lange keine Pumpe haben und jeder Arzt wollte mir eigentlich eine Pumpe geben, weil auch jeder gesagt hat, ich weiß nicht, wie wir dein HbA1c sonst noch in den Griff bekommen sollen, mir fällt nur noch eine Pumpe ein. Und das war auch der Moment, wo wir dann immer gewechselt haben, weil ich es wirklich nicht eingesehen habe, eine Pumpe zu probieren. Und ich glaube, dann bei Arzt Nummer 3 habe ich dann nachgegeben und habe gesagt, ja, ich probiere es mal. Und dann habe ich diese Pumpe tatsächlich ausprobiert, 3 Monate lang. Und der HbA1c wurde aber tatsächlich nicht besser. Also er war genauso wie vorher. Und da haben wir dann zum Glück alle beschlossen, okay, vielleicht liegt es doch nicht zu 100% an dieser Pumpe und ich habe sie dann auch wieder abgegeben und habe gesagt, ich möchte nicht. Aber alleine diese Testphase war schon so, dass ich das eigentlich gar nicht wollte. Und ich wusste auch von vornherein, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Und dann hatte ich noch eine andere Situation, dass mir meine jetzige Diabetologin ein bisschen von einer Pumpe abgeraten hat. Einfach weil sie von dieser Pumpe nicht so überzeugt war und nicht so der große Fan war und ich aber total. Ich gebe zu, ich hatte nicht viel Ahnung. Ich habe diese Pumpe gesehen und dachte mir einfach nur so, die will ich. Und dann wollte ich sie. Also ich bin dann auch so ein kleiner Sturkopf und meine Diabetologin hat sie mir natürlich trotzdem beantragen lassen und so, weil sie ja doch der Meinung ist, dass ich am Ende das letzte Wort haben sollte. Und da hatte dann meine Diabetologe tatsächlich recht. Also die Pumpe habe ich dann nach einem halben Jahr wieder abgegeben und bin auf die Pumpe gewechselt, die sie mir von Anfang an geraten hat.
Ja, manchmal sollte man doch auf die Ärzte hören.
Genau.
So ein bisschen.
Deswegen ist das ganz schön, wenn man wirklich auf Augenhöhe diskutieren kann und das so ein bisschen abwägen kann, weil mal hat man selbst Unrecht, aber manchmal hat man selbst eben auch Recht.
Auf jeden Fall. Und wenn wir gerade schon über Pumpen und Sensoren sprechen, wir haben auch einen Sponsor für diesen Podcast. Und zwar ist unser Sponsor der Kirchheim Verlag zusammen mit Pep Me Up, wo ihr euch Diabetes-Sticker für eure Pumpen und Sensoren kaufen könnt. Die erhaltet ihr im Kirchheim-Shop und mit dem Code BSL-Sticker bekommt ihr da auch noch Rabatt.
Sehr schön, dann sehen die Pumpen auch noch schöner aus.
Ja, richtig. Lisa, fällt dir noch etwas ein? Ich glaube, jetzt haben wir ziemlich viel darüber gesprochen, was wir vom Diabetes-Team erwarten.
Ja, eine Frage tatsächlich, die mir gerade noch einfällt, einfach auch wegen dieser besonderen Zeit, in der wir momentan leben. Wie ist denn das momentan bei dir? Also hast du zum Beispiel in deiner Praxis bei deinem Arzt gerade die Möglichkeit, Telemedizin das Angebot wahrzunehmen? Oder musst du momentan auch für alles in die Praxis gehen?
Oh, ehrlicherweise habe ich mich damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich also den letzten Termin im März, als das mit Corona gerade so am Rundgehen war, habe ich tatsächlich abgesagt. Da wurde mir aber, weil es noch innerhalb des Quartals war, wo ich sowieso schon mal da war, da wurde mir dann das Rezept einfach per Post zugeschickt. Das war überhaupt kein Problem. Und bei meinem Freund, der in der gleichen Praxis ist, genauso, obwohl das Kärtchen noch nicht da war, da haben sie dann einfach gesagt, ja, er soll es halt irgendwann mal vorbeibringen beim nächsten Termin. Das war recht problemlos, aber ansonsten habe ich mich nicht wirklich drum gekümmert, ob ich Termine per Telemedizin machen könnte. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich den Arzt anrufen könnte, aber so mit Videocalls und so weiter, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube aber auch nach wie vor, dass das wirklich die Ausnahme ist und nicht der Standard in deutschen Praxen momentan. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich selbst beschäftige mich ja tatsächlich ein bisschen mit diesem Thema Telemedizin und so und hatte da dann auch schon öfter mal mit meiner Ärztin drüber gesprochen, die von so Videosprechstunde bisher aber kein großer Fan war. Einfach, weil sie auch dieses menschliche Zwischeneinander sehr gerne mag. Aber jetzt durch die Corona-Sache, also ich muss ja momentan dadurch, dass ich schwanger bin, alle 4 Wochen eigentlich hin. Und wir machen es auch so, dass ich da nur morgens kurz hingehe, das Blut abgenommen bekomme und anschließend telefonieren wir dann. Und ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen, weil es ist ja dann oft doch einfach nur, dass man mal kurz die Werte durchgeht. So. Und dafür dann wirklich immer in die Praxis fahren und im Wartezimmer noch eine Stunde sitzen und so, das fand ich schon oft immer ein bisschen nervig. Und das fand ich jetzt mit den Telefonaten echt ganz praktisch, weil Werte besprechen, wenn sowohl meine Ärztin sie vorliegen hat, als auch ich sie vorliegen habe, dann kann man solche Sachen eben auch mal schnell am Telefon machen, finde ich.
Ja, das definitiv. Es ersetzt nicht komplett einen Besuch, wo man wirklich so von Angesicht zu Angesicht spricht. Absolut. Aber für so kleinere Zwischenstandstermine, würde ich mal sagen, ist das doch absolut kein Problem. Und würde mich auch freuen, wenn das häufiger angeboten wird. Weil gerade auch, wenn man arbeitet und so weiter und so fort, also wenn ich da selbst morgens um 7 hingehe, weiß ich eigentlich, dass ich mit Fahrzeit und Wartezeit und Werte besprechen und so weiter nicht vor 9 oder 9:30 Uhr in der Arbeit bin.
Und meistens, also bei mir ist es ganz oft so, dass die Zeit beim Arzt drin, das ist wirklich das, was am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt, sondern dieses Drumherum.
Auf jeden Fall. Lisa, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für Menschlein, die jetzt vielleicht ihre Praxis wechseln möchten und sich aber nicht so ganz trauen oder nicht wissen, wie das abläuft und mit einem neuen Arzt und so weiter und so fort? Irgendwelche klugen Tipps für den ersten Besuch in der neuen Praxis?
Also was ich tatsächlich auf jeden Fall mittlerweile sehr vielen Leuten sage, macht nicht denselben Fehler wie ich und bleibt jahrelang in einer Praxis, in der ihr unglücklich seid, einfach nur, weil ihr faul und bequem seid, so wie ich. Sondern wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr werdet in der Praxis nicht ernst genommen oder ihr kommt einfach zwischenmenschlich mit dem Arzt und dem Team nicht so richtig zurecht, dann wechselt wirklich den Arzt. Weil es gibt genügend Diabetologen und Diabetologinnen und auch Diabetespraxen, die man einfach mal ausprobieren kann und mal hingehen kann. Und man sollte wirklich dahin gehen, wo man sich dann einfach wohlfühlt. Und es muss halt, wie gesagt, einfach menschlich auch passen. Und sobald man das Gefühl hat, hier passt es, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht unglücklich in irgendeiner Praxis bleiben, weil es bequemer ist.
Da stimme ich dir zu 100% zu.
Man kann und darf den Arzt wechseln und das auch öfter, wenn es sein muss.
Genau. Das ist euer gutes Recht.
Genau.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende angekommen mit unserem Podcast.
Mhm.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinklickt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.